der richtig gut auskennt. Und der Dr. Hufnagel, ich muss es jetzt ablesen, weil so schwierige Sachen merke ich mir dann nicht, hat Biologie und Medizin studiert, Schwerpunkt Neurobiologie, Hirnforschung und Verhaltensbiologie, ist ein langjähriger Lehrbeauftragter der Universität Wien, hat ganz viel geforscht zum Thema Emotion und Gedächtnis, ist Dozent am Management Center Innsbruck und Buchautor mit dem schönen Titel Besser fix als fertig, hirngerecht arbeiten in der Welt des Multitasking, und ist ein namhafter Sprecher, Redner, Verhandler, Mitdenker im Bereich Digitalisierung und Biologie. Begrüßen Sie mit mir gemeinsam Dr. Bernd Hufnagel. Herzlich willkommen.
Moderation. Ja, jetzt hören Sie mich. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Freut mich immer, wenn auch Schülerinnen und Schüler da sind. Ist gar nicht lange her, war ich im Salzburg-Kongress geladen und das ist für mich immer die Ausnahme, vor Schülerinnen und Schülern zu sprechen, von denen man immer jetzt so aus meiner Branche her vermutet, boah, krank und fertig und völlig am Ende und durchgedreht und also irre. Aber so ist es nicht. Nicht? Und das muss man immer betonen und das wäre auch ein wichtiger Einstieg. Es liegt mir wirklich immer mehr eigentlich am Herzen, je länger ich darüber referiere und spreche, also Digitalisierung und Auswirkung. Ich hätte ganz ehrlich gerne in dieser Welt gelernt und studiert. Es ist fantastisch, ich beneide euch, es ist unfassbar. Wir haben noch müssen Bücher ausleihen, da waren wir in der Bibliothek unterwegs, da waren die vergeben. Dann waren die Bücher nicht da, da hat es irgendein Idiot wochenlang nicht zurückgegeben. Ich verrate euch was. Ja. Ich habe dann oft verzichtet, nachzuschlagen. Das war zu anstrengend, zu lange zu warten. Die Ungeduld war größer als der Wahnsinn. Also ihr könnt schnell zugreifen, es ist doch fantastisch, oder? Und was da noch kommt, ich kenne mich da relativ gut aus, weil ich natürlich neugierig bin und war im Sommer auch in Japan und habe mir angesehen, was kommt denn zum Beispiel aus diesem Hochtechnologieland jetzt ein Neues auf uns zu, auch wie man lernen wird. Nicht? Virtuelle Realität, Augmented Reality, also so gemischte Realität, wo man mit Brillen beides sieht, Wirklichkeit und eingeblendete Informationen. Es ist unfassbar. Also, vielleicht wird jetzt erst das gar nicht mehr so erleben, aber die nächste Schülergeneration vermute ich schon und das, was da auf die zukommt, ist unglaublich, weil man die kompliziertesten Dinge plötzlich begreifen kann, weil man sie sieht im virtuellen Raum. Also schöner geht es nicht mehr. Also was ich da gesehen habe, es ist wirklich unglaublich. Freut euch. Schön ist es. Aber, und jetzt kommt das kleine Aber, und das ist schon ein bisschen meine Branche, die Neurobiologie, und ich weiß schon, da werden sich schon einige damit beschäftigen und den einen oder anderen Neurobiologen schon auch in der Literatur gefunden haben, der warnt nur, und das ist eben alles so fürchterlich. Und da wird man dement, meint sogar Kollege Spitzer, und das stimmt doch nicht. Ganz ehrlich. Da wird doch niemand blöd und dämlich, nur weil er ein Handy besitzt. Aber, und ich kann es vorwegschicken, das wäre eigentlich eine zentrale, simple Aussage, jetzt werdet ihr sagen, wozu steht der deswegen auf der Bühne? Die Dosis macht das Gift. Mehr ist es nicht. Digitale Permanenz ist natürlich das Blöde an der ganzen Geschichte. Wenn man es immer macht und nicht mehr sein lassen kann, wird es schwierig. Und jetzt muss ich ein bisschen was erzählen. Also ein bisschen Forschung braucht man schon, damit man nachvollziehen kann, warum es schon wichtig ist, über Nebenwirkungen zu sprechen. Aber eben nur auch, nicht nur über die Nebenwirkungen. Weil eines haben wir schon vor vielen Jahren festgestellt. Kollegen an einer deutschen Uni, Kollegen von mir, ich war damals selbst noch hochaktiv am Hirnscanner tätig, am Wiener Allgemeinen Krankenhaus Neurologie, haben eines getan. Damals hat es noch keine Smartphones in dieser Form gegeben, aber schon mobile Endgeräte. Das war damals Nokia Communicator und BlackBerry. Das war so en vogue in der Industrie. Wenn man was bedeutet hat, hat man damals aufgeklappt, die Geräte. Vielleicht kennt das der eine oder die andere in der Runde. Das waren die Geräte der Wahl quasi. Man war schon online, man war immer da, man hat die E-Mails bekommen. Und meine Kollegen und wir natürlich auch, wir haben Managerinnen und Manager damals in den Hirnscanner gesteckt. Natürlich einen nach den anderen und wollten nur eines wissen. Naive Frage. Welches Hirnareal wird denn aktiv, wenn er oder sie, der da im Scanner liegt, per Beamer ein Bild des eigenen Arbeitsgerätes eingeblendet bekommt? Das war die erste naive Frage. Wir haben überhaupt nicht gewusst, welche Hirnareale werden da überhaupt angesprochen. Und da wird halt irgendein Hirnareal aktiv. Ich spare Ihnen die Details, aber was wir dann getan haben, war spannend. Manager raus, Junkie rein. In denselben Hirnscanner. Danach, natürlich, und diesen Junkie, echter Drogensüchtiger, den haben wir das Bild der Spritze, also seiner eigenen Spritze, gezeigt. Genau, und das ist das Problem. Es ist dasselbe Hirnareal. Nicht? Und damals haben wir gewusst, da kommt was auf uns zu, das hat nicht nur was mit Telefonen und Arbeitsgeräten zu tun, sondern das ist mehr. Das spricht unser Sucht- und Belohnungsareal an. Jetzt kann man sagen, Belohnung eh super, nicht Belohnung. Das Problem ist FOMO. Schon mal gehört? Das ist relativ neu. Fear of missing out, FOMO, kommt aus Amerika, klingt auch so, ne? Die Angst, etwas zu versäumen, grassiert. Kommt wie vieles Neues, Modernes, Attraktives aus dem Silicon Valley. Die Angst, etwas zu versäumen. Jetzt weiß ich nicht, wie es Ihnen geht. Haben Sie schon einmal in der Früh irrtümlich Ihr Gerät zu Hause vergessen? Nicht in dem Moment, wo man draufkommt, in dem Moment, wo Sie es registrieren und Sie denken, ist die Emotion dann noch neutral? Bei den wenigsten, nicht? Und die meisten kriegen so schweißnasse Hände, meine Tochter, 16 übrigens, ja, wird sie jetzt in 2 Wochen, die hat unlängst bei mir zu Hause, bei meiner Frau, ich war nicht zu Hause, aber bei meiner Frau angerufen, Großalarm aus der Schule, mit dem Handy ihrer Freundin, sie hat ihr Handy vergessen, meine Frau möge es ihr nachbringen, total aufgeregt, sie war außer sich, ihr Handy ist nicht da. Genau. Dann hat sie sich halt leider am Abend von mir einen Vortrag anhalten, hören müssen. Das willst du nicht, klar, Prophet im eigenen Dorf ist nichts. Aber ich habe natürlich meine Tochter gequält mit Fantasien, wie es früher einmal war. Nicht? Das erzähle ich Ihnen. So, sie wissen, was ich erzählt habe. Ich habe erzählt, die waren früher zum Teil mit 4 Schrauben an der Wand fixiert. Das Gesicht hätten sie sehen müssen. Nicht, dass die Fantasie oder das Bild, das im Gehirn des Teenagers entsteht, ist eine Strafmaßnahme. Sie hat ihr neues iPhone gesehen, mit 4 Schrauben an der Wand fixiert und hat mich genau das gefragt. Papa, warum macht das jemand? Anschrauben an der Wand, sie hat das Konzept nicht verstanden. Nicht, das habe ich ihr natürlich erklären können und Kabel und Funk war halt noch nicht. Und das so hat es verstanden. Ich habe dann noch übrigens einen draufgesetzt und habe gesagt, so Viertelanschluss. Ich habe versucht... Dann war aus, ne? Dann war völlig, da war aus. Also das glaubt sie mir übrigens bis heute nicht, dass 4 Haushalte sich eine Nummer teilen, nicht? Und wenn einer telefoniert, haben die anderen nicht, außer sie haben den Trick gekannt und auf die Gabel gehauen, dann war er aus, dann war er draußen. Nicht? Es war Krieg, nicht? Es war Kommunikationskrieg. Also ja, früher war alles besser, oder? Wissen Sie, wie oft ich das höre? Ich kriege solche Kabel. Nicht? Also, früher war alles besser. Meine Frau ist Historikerin, die fragt dann immer, wann denn genau? Im Mittelalter vielleicht, nicht? Ja, der Unterschied ist, heute ist alles per Live-Übertragung da, nicht? Deswegen glauben ja viele, früher war es besser, nicht? Weil es so dramatisch wirkt und wir kriegen Angst und Flüchtlinge und Drama und Mord und Totschlag und Massaker da und dort, von Christchurch bis irgendwo. Klar, aber wir kriegen es mit, nicht? Hätten es gerne eine Live-Übertragung einmal aus dem Mittelalter gesehen, nicht? Stellen Sie sich das nur vor. Also wir leben in einer Welt, die es sicherer nicht sein kann. Und wir da herinnen, und das würde ich gerne auch zu Beginn nochmal feststellen, und das könnte Sie auch durch den ganzen Tag noch begleiten, wir sind eine privilegierte Gruppe, wir sind nicht der Querschnitt der Bevölkerung, sondern die Ausnahme. Und ganz viele, die auch Medien verwenden, muss man ganz anders diskutieren über die Mediennutzung und über das als in dieser privilegierten Runde. Also nur einmal das auch zum Mitnehmen, finde ich wichtig, weil ich bin oft auch schon darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich auch aufpassen muss, dass all die Dinge, vor denen man warnt, natürlich jetzt nicht für alle gleichermaßen ein Problem sind. Wovor müssten wir tatsächlich warnen? Was gibt es für Nebenwirkungen? Einige wird man doch kennen, auch wenn ich an die Schülerinnen und Schüler denke, aber auch wir Erwachsene natürlich sollten es eigentlich kennen. Eine Frage. Geben Sie mir Handzeichen. Haben Sie das schon einmal erlebt? Sie sitzen zu Hause, Urlaubssituation. Sie sind total entspannt, total relaxed und dann lesen Sie ein Buch. Ich hoffe, Sie lesen noch, aber ich gehe mal in der Runde davon aus. Sie haben ein echtes Buch in der Hand. Aber von mir aus auch digital spielt ja keine Rolle, aber Sie lesen. Tablet oder echt. Und dann merken Sie erst nach 10 Minuten, dass Sie keinen blassen Schimmer haben, was Sie gerade gelesen haben. Sie wissen es einfach nicht. Wem ist das schon passiert? Aha. Aber das ist aber die richtige Mehrheit. So, und wem ist denn, jetzt wird's ernst, wem ist denn das schon einmal passiert? Ein Mensch steht vor Ihnen und spricht. Und während er oder sie spricht, denken Sie gleichzeitig an was völlig anderes. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt zu lachen, oder? Ja, das ist ja geringschätzend hoch 10. Wenn ein Mensch vor mir steht und spricht und wir nicht einmal in der Lage sind, mehr zuzuhören, Zeitungsartikel fertig zu lesen und ich spreche jetzt als Autor, ich kriege auch so einen Hals. Wenn Menschen beurteilen, was man selber schreibt als Autor, aber nicht einmal das Buch bis zum letzten Punkt fertig lesen. Weil sie einem Autor nicht die Zeit geben und die Chance, seine Gedanken auszuführen. Nein, da sind wir heute in einer Welt und da, weiß ich, ist die Jugend besonders gefährdet, nicht weil ihr jünger seid, sondern weil man gelernt hat, schnell zu lesen und über Links, über verlinkte Dinge sofort abzuzweigen, dass man dadurch oberflächlich wird, aber trotzdem das Gefühl hat, man kann es beurteilen. Manchmal, wird schon sein. Aber ganz ehrlich, fair ist oft nicht, nicht. Und deswegen ist auch wichtig, dass einem das im ersten Schritt schon bewusst wird, wie oberflächlich und ungenau wir werden, weil es so viele Informationen gibt. Es gibt einfach viel, es gibt viel zu lesen. Da liest man, wir haben da Daten am Tisch, man liest, betrifft alle, nicht nur Jugendliche, alle, dann lesen wir und dann gibt es einen schönen Link irgendwo im digitalen Raum des Lesens. Dann drückt man drauf und... Und dann da gibt es ja wieder ein Dokument, da gibt es ja wieder einen Link oder zweiter, dritter, spätestens draufdrücken. Logisch, spannend. Und wir wissen heute, nach spätestens 10 Minuten hat man die Intention vergessen. Man weiß gar nicht mehr, was man ursprünglich wollte. Übrigens, so arbeiten heute auch viele Menschen in der Industrie, die am Schreibtisch sitzen, jeden Tag, die surfen quasi durch den Alltag, werden zum Teil unterbrochen, sind fremdbestimmt, klar, müssen von einem Meeting zum nächsten. Logisch, das weiß man, wenn man dort unterwegs ist. Aber es ist eine einzige Unterbrechung, es ist ein Patchwork, es ist irgendwas. Und es ist alles nur nicht effizient und sorgt für eines, darauf will ich hinaus, Aufmerksamkeitsstörungen, meine Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, die nehmen zu. ADHS ist nicht nur ein Problem der Jugend, sondern wir diskutieren gerade im Fachkreis, wie wir es nennen werden, wie das bei Erwachsenen heißen wird. Es hat sehr, sehr ähnliche Züge wie diese Aufmerksamkeitsstörung mit Hyperaktivität gepaart. ADHS, Aufmerksamkeitsstörung mit Hyperaktivität. Wie das bei Erwachsenen heißen wird, tut nichts zur Sache. Wird heute ein hübsches Mascherl bekommen, aber das Problem ist offensichtlich, wenn man dem Schatz hier zu Hause nicht mehr zuhören kann. Wenn man sich auch schwer tut, einen Text zu lesen, wenn man für Schularbeit beispielsweise lernt. Wenn es auch immer schwerer fällt, weil man immer wieder nicht nur sich unterbricht, jetzt wegen am Herumwischen und Drücken und Snapchat, Instagram oder was ich weiß, wo man halt seine soziale Kommunikation aufrechterhält, sondern weil es einfach tatsächlich, wenn es notwendig ist, auch schwieriger wird, dann sorgt es für Stress. Dann stresst es einen ungemein. Und dann gibt es welche, denen macht es nichts, weil die haben ein fotografisches Gedächtnis, die können trotzdem lesen. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte, BMW ist gefallen. War ich unlängst, da ist einer der Vorstände, ich kenne die Herrschaften sehr, sehr gut über viele Jahre, weil ich Berater auch dort bin mit meinem Team. Und einer dieser Vorstände ist berühmt-berüchtigt von diesem Automobilhersteller. Und zwar deswegen berühmt-berüchtigt, also eigentlich sorgt er für Angst in seinem Umfeld, weil er kann angeblich 400 Seiten, so die Gerüchteküche, in einer Stunde so lesen, dass er tatsächlich weiß, was da drinnen steht. Und ich habe jetzt, ist gar nicht lange her, wieder eine Veranstaltung mit ihm gehabt, habe einen Vortrag gehalten, Podiumsdiskussion und habe ihn dann nachgefragt, sagen Sie Herr XY, wie machen Sie denn das? Jetzt bin ich Neurobiologe, bin berufsbedingt neugierig, wie geht das? Wie kann man 400 Seiten so lesen, dass Sie die Details wissen? Beistrichfehler sehen, Menschen ständig darauf aufmerksam machen, dass auf einer Folie da, weil, genau, das ist ja das Problem, nicht? Also ein Perfektionist mit Kontrollzwang, aber egal. Aber in jedem Fall sagt er zu mir, jetzt halten Sie sich fest, wissen Sie, was diese Antwort war, wie er das macht? Executive Reading, schon wieder aus Amerika, Executive Reading. Wissen Sie, was er eigentlich damit meint? Dass er es überfliegt, dass er in Wahrheit nur seine Reizworte sucht, die er schon längst vorbereitet hat in seinem Hirn und nur wartet, bis er sie findet. Wenn er es nicht findet, zitiert er den Herrn Müller, dem Ersteller dieses Dokuments, sofort zu sich, schlecht gemacht, noch einmal, nicht? Weil er seine Reizworte nicht findet. Das ist Oberflächlichkeit, das ist Ungenauigkeit. Natürlich kennt er ein paar Reizworte, natürlich weiß er ungefähr, worum es geht. Ich habe ihn dann auch gefragt, ich bin ja frech, weil ich ja immer extern bin, steigt dann in ein Flugzeug und bin ich wieder weg. Und den habe ich dann gefragt, aber ist Ihnen schon einmal passiert, dass ein Mensch mit Ihnen spricht, weil Sie einer Ihrer Bereichsleiter, also die Menschen, mit denen die direkt jeden Tag arbeiten, dass der mit ihnen spricht und sie gleichzeitig an was völlig anderes denken, mit dem Gedanken gequält, jetzt komm endlich am Punkt, Müller. Sagt er, ja, klar. Aber er kann ja auch Executive Listening. Genau. Das ist Geringschätzung, oder? Das ist durch die Welt. Wenn es so viele Informationen gibt, jetzt muss man wieder ein bisschen Wissenschaft dazulegen, damit man versteht, warum das so ein Problem ist, diese vielen Informationen. Weil attraktiv haben wir ja schon gehört, ist es ja. Aber wir leben in einer Welt, und ich schreibe gerade wieder ein neues Buch zum Thema Multioptionsproblematik. Multioption, wir haben zu viele Optionen, zu lesen, Informationen, Bücher, Menschen, Urlaubsdestinationen, was weiß ich, aber viel, viel. Joghurt, gehen Sie Joghurt kaufen im Supermarkt, ne? Da braucht man einen Wifi-Kurs, dass man da das Richtige auswählt, oder? Genau, und jetzt folgendes Beispiel, damit Sie meinen Gedanken folgen können, warum das für das menschliche Gehirn tatsächlich sehr problematisch geworden ist. Machen wir ein Beispiel aus der Konsumwelt. Sie wollen sich einen Fernseher kaufen. Könnte ja mal vorkommen, nicht? Gibt es verschiedene Ursachen, warum Menschen einen neuen Fernseher kaufen. Der eigene ist kaputt, gut, kann passieren. Oder der Nachbar hat einen größeren, mag auch nicht jeder, dann brauchen wir einen neuen. Aber irgendwann, aus irgendeinem Grund wollen sie sich einen neuen kaufen. Was machen die meisten Menschen? Internet wird aufgeklappt und dann wird recherchiert, klarerweise. Man weiß, wie groß kann er sein, was soll er ungefähr können, nicht? Weiß nicht, 58 Zoll, vielleicht passt dort rein. Dann recherchieren sie im Internet. Ihr menschliches Gehirn glaubt dort, wo viele Sternchen und Likes und irgendwas sind, Bewertungen sind, wird super sein, wird schon passen, muss nicht sein. Das Hirn glaubt, es ist eine der vielen Hirnfallen, möchte ich heute nicht ausführen, aber in jedem Fall kommen für Sie 10 in die engere Wahl. Samsung, Philips, LG, Sony, irgendwelche, 10. 10 kommen so grob in die engere Wahl und dann sind sie sich unsicher, ne, wann kaufen wir denn was, welchen kaufen wir denn jetzt? Und dann machen wir Folgendes. Denken Sie sich, na, für einen Entscheidungsprozess wäre es vielleicht gar nicht schlecht, ich gehe doch in den Fachhandel. Und dann gehen Sie dorthin, irgendwo in den Fachhandel, in ein Geschäft, Hartlauer Mediamarkt, irgendwas, gehen dort rein und haben ein Riesenglück. In meinem fiktiven Beispiel haben Sie deswegen so ein großes Glück, weil da kommt ein Mensch auf Ihnen zu, ein echter Verkäufer. Und jetzt kommt es total irritierend, der hört Ihnen zu, das auch noch. Der hört Ihnen zu, das ist die echte Ausnahme. Selten, aber doch passiert es Ihnen, der stellt Ihnen Fragen und erzählt Ihnen nicht, wie manche überdrehte Verkäufer, jedes Produktdetail dieses Fernsehers, das eh kein Menschen interessiert, nur weil er viel kann. Das macht er nicht, sondern er hört zu und schätzt Sie ein und sagt, wissen Sie was, ich empfehle Ihnen den, schau, der könnte für Sie passen. Das wäre auch eine nette Idee. Der schränkt es auf 5 ein, von 10 auf 5. 5. 5 bleiben aber noch immer übrig und jetzt sind Sie dran, weil der Verkäufer sagt zu Ihnen, schauen Sie, die sind lagernd. Jetzt haben Sie sich aber die Zeit genommen, sind extra dorthin und sind ein bisschen unter Druck geraten. Jetzt müssen Sie entscheiden, sparen wir uns, wie Entscheidungsprozesse im Hirn laufen, wäre eigener Vortrag, aber Sie entscheiden sich für ein LG, sagen wir LG, ich erfinde jetzt irgendwas. Aus irgendeinem Grund LG. Und wissen Sie was, jetzt in der Sekunde, wo Sie sich für eines entscheiden, eine Information am Fernseher, eine Urlaubsdestination, ein Buch, ein Kapitel beim Lernen für eines. Wenn Sie sich für eines entscheiden, ist Großalarm in Ihrem Gehirn, weil in dem Moment, wo Sie sich für einen Fernseher entscheiden, hat Ihr Hirn das Problem, es gibt 4 andere und das vergisst Ihr Hirn nicht. Es weiß ganz genau, da gibt es 4 andere. Und dann passiert Folgendes, Sie lassen sich den einpacken, fahren nach Hause, packen ihn aus, stellen ihn hin, stecken ihn ein, schalten ihn ein und ganz viele Menschen erleben jetzt Folgendes. Nach ein paar Minuten des Reinstarrens in Ihr neues Gerät denken Sie sich, verdammt, das Samsung wäre gescheiter gewesen. Das Gleiche passiert vielen Menschen auch beim Hotelbuchen. Nicht? Da denkt man sich am zweiten Tag, Schatzi, das gibt's ja nicht. Der Pool beim anderen hat auf Booking.com viel schön ausgeschaut, jetzt sitzen wir da. Und jetzt haben wir Patienten, ernsthaft jetzt, die glauben immer, sie machen alles falsch. Kaufen falsch, lesen sie das Falsche. Und dann kriegen wir die Krise. Und das beschleunigt uns enorm. Deswegen halten wir es nicht aus, länger bei einem Thema mehr zu bleiben. Und davon muss man warnen. Das ist tatsächlich eine Nebenwirkung, die in Oberflächlichkeit und massiver Ungeduld mündet. Und dort wollen wir nicht hin, weil wertschätzend mit Menschen kommunizieren, und es geht ja viel auch um Kommunikationsveränderung bei diesen Digitalisierungsdiskussionen immer, da ist die Oberflächlichkeit sehr unschön, finde ich. Und diese innere Beschleunigung. Und natürlich ist die Anwendung dessen über FOMO, ich habe es ja kurz geschildert und Ähnliches, natürlich schon eigenartig geworden. Ich weiß nicht, ob Sie auch so wie ich berufsbedingt Menschen in der Anwendung dann, also in dieser Getriebenheit, der Gestresstheit, der Ungeduld und Oberflächlichkeit, wenn man so ein wenig auf den Punkt bringt, eigenartig. Und das muss ich Ihnen erzählen, weil es ist jetzt diese Woche passiert. Bin auf Vortragsreise jetzt schon die ganze Woche, komme aus Hamburg jetzt, vorgestern bin ich in Wien gelandet. Und beim Aussteigen musste ich auch einmal, Wien-Schwechat, Flughafen, klar, Flug, gehe ins Männerpissoir, da werden die Frauen diese hässlichen Szenen noch nie erlebt haben, die man dort erlebt. Vor mir steht nämlich einer, beides in der Hand. Ja, der Manager, also das sind diese Businessflieger, ne? Da fahren die Berater und Manager halt wieder mal nach Hause am Abend und die sind immer wichtig, nicht? Und da muss man ja sofort wischen und drücken. Die haben uriniert und telefoniert und jetzt bin ich auch Mediziner, jetzt erlaube ich mir immer, also eigentlich erlaube ich es mir nicht, das ist ein Zwang, Diagnosen zu stellen. Nicht? Es ist schrecklich, weil der Kerl hat nicht aufgehört da vorne, wir haben warten müssen und ich habe auch schon müssen und gezappelt und jetzt weiß ich, das sind 750 Milliliter in der Blase. Mehr geht ja da nicht rein. Selbst bei maximaler Befüllung. Und das ist ja, also wenn das länger als 5 Minuten dauert und das war so, dann kann es doch nur ein Prostataschaden sein. Ne? Das geht ja nicht anders. Jetzt habe ich Folgendes, kein Scherz, ich mache das. Ja? Der hat da uriniert und gehalten und getippt wie ein Wahnsinniger links. Ich glaube nämlich nicht einmal, dass das ein Linkshänder war übrigens. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass der einfach trainiert ist. Wir sehen übrigens, das Areal für den Daumen hat sich, das ist da oben repräsentiert im motorischen Kortex, vergrößert, ver-x-facht bei Jugendlichen. Also viel größer. Also ihr seid einfach schneller beim Tippen. Top. So, auf jeden Fall, der steht da und ich bin vorgegangen und schauen. Nicht? Jetzt bin ich in seinen Intimraum quasi eingedrungen, weil ich mir gedacht habe, das schaue ich mir jetzt an, das gibt's nicht. Kein Tropfen, ich garantiere, es ist kein Tropfen mehr rausgekommen, der hat nur gehalten. Der hat das was ich damit erzählen will, ist, es verschwimmt. Wir tauchen so ab in irgendeine Parallelwelt, dass wir nicht einmal merken, wie peinlich manche Situationen werden. Ich hätte übrigens nur gewartet, dass er mal das falsche Teil abschüttelt. Das hat er nicht, ja. Das ist ja hygienisch übrigens auch bedenklich, aber jetzt wären völlig andere Geschichten. Ich drifte ab, nein. Es verschwimmt, deswegen erzähle ich es Ihnen. Privat, beruflich, Schule mit Privat, Geburtstagsfeier mit irgendwas anderem, es wird immer alles eines. Nicht? Und auch da gibt es bereits positive Trends. Ich habe der SN ein Interview gegeben, anlässlich auch dieses Inputs von mir jetzt da heute. Und da steht schön, mir hat das gefreut, dass man das gleich so zu Beginn geschrieben hat des Interviews, dass es Gegentrends gibt. Nicht? Meine Tochter habe ich unlängst gefragt, wie ist denn bei euch bei der Geburtstagsparty? Nicht? Weil wir dürfen ja nicht dabei sein, das ist peinlich, Erwachsene. Aber die, ich habe sie gefragt, wie ist denn, weil ihr sitzt doch herum auch und stört euch das nicht. Sagt sie bitte, ich schmeiß mal raus. Habe ich gesagt, was macht ihr? Ja, sie haben unlängst jetzt wieder bei einer Party zwei, drei so lustige Kandidatinnen aus der eigenen Klasse gehabt, die kommen, sind wo eingeladen, setzen sich hin, zack, Paralleluniversum. Und die werden angesprochen mittlerweile. Freut mich. Gegendrin, klar, ist ja nervig, oder? Wozu trifft man sich? Kann man ja zu Hause bleiben und so kommunizieren? Funktioniert, finde ich super. Aber wenn man sich schon analog trifft, ist unhöflich, eben. Und es wird auch so empfunden, finde ich großartig. Es gibt Gegentrends, wir können uns beruhigen. Aber diese Geschichten mit am Klo, glauben Sie nicht, liebe Damen, dass das jetzt nur am Herrn Pissoir passiert. Das ist ein oder zwei Jahre her, wird es auch schon sein. Leute, bei mir ist Telefon, ich bin angerufen worden. Eine Dame, eine Personalchefin eines deutschen DAX-Konzerns, mächtige Frau, ruft mich an, Herr Hufnagel, sie wollte irgendwas von mir. Und während dem Telefonat, ich erfinde das nicht, höre ich im Hintergrund, das war eindeutig. Es war eindeutig. Es war die Klospülung. Die denkt sich, ich gehe in den Hufnagel und rufe, ich gehe aufs Klo. Ich meine, ich weiß nicht, wie es Ihnen gehen würde, welche Bilder man da im Kopf hat. Ganz ehrlich. Ich habe kein Wort mehr in Erinnerung, was die da geredet hat. Ich war völlig unkonzentriert. Ich habe sie nur sitzen sehen, Rock oben oder Hose unten, je nachdem. Also, hässliche Szene. Und trotzdem sind wir so. Wir sitzen am Urlaub, jetzt die Erwachsenen, die sich denken, oh, oder am schönsten Strand der Welt. Sitzen dort und wischen herum, mit ölverschmierten Fingern ein bisschen Sand drauf und da wird gewischt. Und das Erste, was wir machen beim Einchecken im Hotel, oder schmeißen die Nerven. Weil die Ungeduld, dieses FOMO, diese Sucht in meinem Gehirn, dieses Suchtareal, das Erste am Eincheckdesk im Hotel sagt, wo ist der WLAN-Code? Und wenn er nicht funktioniert, ist Großalarm, nicht? Dann werden wir schon wieder nervös. Viele von uns zumindest. Und das nimmt zu. Klar, das sind doch Skurrilitäten, weil man auch nicht mehr abschalten kann. Und jetzt sage ich Ihnen was, jetzt ein bisschen mehr Wissenschaft. Seit 17 Jahren sammeln wir Daten in der Industrie. Auf das sind wir halt spezialisiert jetzt, mein Team. Und was sammeln wir dort für Daten? Wir bitten Menschen in einen Raum, der ist fast leer, ist ein Tisch drinnen, zwei Sessel, ein kleiner Computer und ein EKG. Mit diesem EKG wollen wir nur eines. Wir wollen keine Medizin machen eigentlich, sondern wir wollen wissen, ob ein Mensch, der 5 Minuten in einem Raum alleine sitzt und eine sehr simple Aufgabe hat, nämlich beim Fenster rauszuschauen und nichts zu tun, ob dieser Mensch, der quasi zum Nichtstun verdammt ist von uns 5 Minuten lang, ob dieser Mensch eine Entspannungsreaktion im Nervensystem zeigt. Ich meine, das wird der Hausverstand jetzt ehrlicherweise vermuten, oder? Dass man sich denkt, wenn jemand nichts mehr tun kann, dann bitte. Und heutzutage werden die natürlich entwaffnet, die sind digital nackt. Das heißt, wir nehmen ihnen alles weg und dann sitzen sie da drinnen, schauen beim Fenster raus, kriegen die Instruktion, machen es nichts. Nur nicht Kopfrechnen, das sagen wir schon dazu, weil da haben wir ein paar so Ingenieurskandidaten aus Deutschland, die fangen dann an Kopfrechnen und Vor 17 Jahren, weil wir unsere ersten Daten gesammelt haben und wir haben mittlerweile 60.000 davon gesammelt, vor 17 Jahren, waren die Ergebnisse erschütternd. Bereits vor 17 Jahren. Nur 30% der Menschen, die allein in einem Raum sitzen und nichts machen, nichts, haben eine Stress, 30% haben eine Entspannungsreaktion gezeigt und 70% eine Stressreaktion. Können Sie sich das vorstellen? Da sitzen Menschen in einem Raum und tun nichts und 70% von diesen Menschen zeigen eine Stressreaktion. Jetzt sagen Sie nicht klar, weil ich in einer Messsituation bin. Das haben wir ganz gut ausschließen können, da gibt es Parameter, da kann man das machen. Also das ist echt einfach nicht abschalten können. Permanentes Kopfkino, permanentes zielgerichtetes Denken. Die denken permanent nur an irgendwelche Tasks und irgendwelche Aufgaben. Das muss ich noch erledigen. Ah ja, Freitag bis 15 Uhr und einkaufen noch. Und die Hausübung muss ich noch machen. Die unterbrechen sich permanent. Das ist ein permanentes Durcheinander im eigenen Kopf. Wahnsinn, nur 30% konnten das. Wollen Sie die Daten von 2018 hören? 5% können es noch. Ja, was ist in der Zwischenzeit passiert? 2007 iPhone. Smartphones. Nichts mehr Nokia Communicator im Business. Nicht? Alle. Das heißt, das ist schon ernst zu nehmen, finde ich. Das ist, weil das, da sind wir ganz schnell in der Stressthematik, in der Stressüberlastung, auch bei Schülerinnen und Schülern. Auch dort gibt es Stressüberlastungssymptome en masse. Meine Tochter hat eine 60-Stunden-Woche. Da kommt der Betriebsrat. Ich werde oft gefragt zum 12-Stunden-Tag. Ich kriege immer einen Lachkrampf. Na, erstens sind wir 24 Stunden mal 7 mal 3, 65 online. Weil das erzählen mir nämlich die Manager, dass die gar nicht mehr abschalten können. Da reden wir nicht von 12 Stunden, sondern gefühlt immer. Und bei Kindern ist dasselbe. Da wird der Betriebsrat aber zu Recht einschreiten. Oder 60 Stunden Vollgas jede Woche. Naja, das nur nebenbei auch. Aber in jedem Fall, eines ist wichtig. Dieses Abschalten können, diese Fähigkeit, dass wenn man mal wirklich 5 Minuten wo sitzt, vom Trip wieder runterzukommen, das verlernt unser Netzwerk. Und jetzt kommt eine spannende Erkenntnis, die ist jetzt nicht ganz neu, aber relativ neu in meiner Branche. Also relativ heißt so 10 Jahre alt, Kollege Markus Reichle. Ein amerikanischer Kollege, ich weiß, er klingt nicht so, ist es aber, der hat ein Netzwerk entdeckt durch eine reine Schlamperei. Übrigens, da kommen die ganz großen Innovationen her in meiner Branche. Wann immer es schlampig und falsch und ungenau wird, da kommen wir auf die spannendsten Dinge draus. Der hat nämlich einen Menschen in einem Hirnscanner liegen vergessen. Nicht stundenlang, keine Sorge, keine falschen Bilder jetzt. Ja. Da denkt der Arme, nicht der, weil Hirnscanner röhre, es ist sehr unangenehm. Nicht? Und so. Aber kurz, drinnen vergessen und gleichzeitig haben sie noch was vergessen, nämlich das Gerät war eingeschalten. Jetzt hat der keine Aufgabe gehabt, der Herr Müller, sage ich jetzt einmal, der da drinnen gelegen ist, keine Aufgabe und die Daten haben wir uns dann angesehen. Weil das macht ja niemand in meiner Branche. Dass man jemanden irgendwo liegen lässt, keine Aufgabe, nichts. Scanner rennt, man geht auf einen Kaffee. Das macht man nicht, das ist auch unhöflich. Und das haben die aber, ist ihnen passiert. Und was wir dort gesehen haben, war unfassbar. Ein Netzwerk, das haben wir noch nie gesehen. Niemand. Vorher. Das heißt auf Englisch das Default Mode Network, Basis- oder Hintergrundnetzwerk. Ich übersetze es als das Tagträumernetzwerk. Sein Netzwerk, das nur dann aktiv wird, wenn es echt öd wird. So richtig fad und langweilig, wenn man es quasi nicht mehr erträgt. Und das Spannende ist, was dieses Netzwerk mit Ihnen macht. Und das hätte ich schon gerne, dass Sie das auch mitnehmen aus meinen Ausführungen, weil ich halte es für entscheidend. Nur wenn dieses Netzwerk aktiv wird, und das wird es nur, wenn Sie nichts tun, wenn Sie ineffizient sind, wenn Sie Langeweile provozieren, wenn Sie nicht herumwischen, sich nicht, auch nicht mit positiven Dingen bespielen. Nix, wenn Sie einfach nichts machen, wenn Sie sich auf eine Bank setzen, auf eine Wiese starren und schauen. Wer macht das heute noch? Eben, genau. Dieses Netzwerk aktivieren die allerwenigsten und die meisten können es nicht einmal mehr aktivieren. Weil nur dann, wenn das aktiv wird, passiert was Fantastisches, Wichtiges in ihrem Leben. Sie bekommen plötzlich eine Außenperspektive auf ihre eigenen Handlungen, auf ihr eigenes Leben und stellen sich eine Frage. Was mache ich da eigentlich? Um Gottes Willen. Kurskorrekturen, ich finde das schon wichtig, dass man oft Dinge hinterfragen beginnt und das passiert nicht in der Gehetztheit, nicht im permanenten Wischen, Informationsaufnehmen und Verarbeiten und eben, ich meine auch positive Dinge, auch lustige Dinge, spannende Dinge, alles, aber es ist Beschäftigen, es ist zielgerichtetes Denken, was wir heute machen und Tagträumen ist nicht zielgerichtetes Denken. Das heißt schweifen lassen, klar kommen Gedanken, nicht denken geht nicht, ist klar, können Sie ausprobieren, gelingt Ihnen nicht. Es kommen unterschiedliche Gedanken, aber irgendwo zwischendrin in einer herrscht, um Gottes Willen, das müsste man anders lösen. So geht es nicht. Und da könnten Sie sich echt entscheidende Fragen stellen, nämlich fragen, habe ich überhaupt den richtigen Job? Das richtige Schatzi? Investieren wir privates Geld in die Dinge, die uns wirklich wichtig sind? Oder kaufen wir wie eine Kuh beim Almabtrieb hinterher allen anderen, nur weil man in unserer Kultur das besitzen muss, dort gewesen sein muss? Reflektieren und differenzieren wir das? Haben wir Abstand? Eben nicht. Und Tagträumen ist genau die Hintertür, die Sie brauchen. Ohne Tagträumen gelingt das nicht. Und das verhindern wir aber. Und das verhindern auch, und das ist eine der Nebenwirkungen, diese digitale Permanenz, also die permanente Nutzung. Die Dosis macht doch das Gift, oder? Eben, genau deswegen. Weil wir damit auch das verhindern. Und dann passiert noch was und an einem Tag und in dem Rahmen hier muss ich auch dieses Detail erwähnen, weil da gibt es ja viele, aber dieses wäre mir wichtig, weil nicht nur, dass Sie sich die Außenperspektive nicht mehr ansehen können auf Ihr eigenes Leben, Sie werden betriebsblind sich selbst gegenüber. Nein, eines noch. Sie verlieren ihre Empathie. Ui, unschön, finde ich. Plötzlich spüren sie nicht mehr, was andere spüren. Wenn sie nie tagträumen, ist es weg. Jetzt haben die allermeisten in dem Raum, ich muss sie dazu nicht kennen, um das zu wissen, ein Privileg. Sie sind Empathiker, sie spüren das. Das ist aber nicht alle in dem Raum, circa 10% werden es nicht sein. Die haben das nicht, die werden nie spüren, was andere spüren. Ja? Die können super funktionieren, Tasklisten checken, super erfolgreich in der Schule. Aber was andere spüren, spüren die nicht. Das ist nicht nur egoistisch, das ist nochmal pur mehr, die werden das auch nie lernen. Das kann man jemandem nicht beibringen. Das erbt man oder man hat es halt nicht. Der Großteil hat es, Gott sei Dank. Wir sind soziale Säugetiere. Aber, und das hören Sie jetzt richtig heraus, wir können es verlieren, selbst wenn wir es geerbt haben. Es ist schnell weg. Unter Stress, unter Gehetztheit, unter digitaler Bespielung, unter Permanenz ist es weg. Und dann beginnt etwas, worauf ich jetzt hinaus will. Nämlich etwas, sich zu verändern. Das ist das Entscheidendste überhaupt. Diese Fragen kriege ich häufig. Was ist der Glückliche, was ist der Unglückliche? Der Optimist und der Pessimist, der Zukunfts- und der Vergangenheitsorientierte, der Problem- und der Lösungsorientierte. Was ist der Unterschied? Der Inhalt der Erinnerungen. Und genau das beginnt sich zu verändern in der digitalen Permanenz. Das tut es immer. Gedächtnis verändert sich immer. Aber auf eine ganz bestimmte Weise. Und Sie werden gleich nachvollziehen können, was ich damit meine. Es beginnt sich nämlich die Wahrnehmung auf die Wirklichkeit aus Ihrer eigenen Perspektive. Sie schauen ja durch Ihre Augen und nehmen das wahr. Mit allen anderen Sensoren natürlich auch. Und dann kriegen Sie ein Bild in Ihrem eigenen Gehirn. Auch jetzt. Was ist da gerade? Da redet einer, da steht einer auf der Bühne. Ja, eh. Das sieht jeder. Und trotzdem hat jeder so einen gewissen individuellen Touch in dem Bild, das jetzt gerade entsteht. Was ganz Persönliches. Es ist nicht bei jedem genau gleich. Und das heißt, es ist die Erinnerung, das Gedächtnis, so wie Sie die Welt sehen und wahrnehmen. Ich muss hier ein bisschen reinholen, ganz kurz ein bisschen reinholen in Gedächtnisforschung, da komme ich hierher. Es ist sehr simpel zu erklären, weil Sie wissen ungefähr, was ein Computer macht, oder? Wenn ein Computer eine neue Erinnerung quasi anlegt, kreiert er einen Ordner, also Sie kreieren ihn, klar, beschriften den Ordner und stecken dort Dinge rein, in diese Ordner, Word-Dokumente, JPEG-Files, irgendwelche MP3-Files, irgendwas. Sie stopfen es dort rein, verbinden Ordner, können Ordner in eine Cloud auslagern. Das macht der Computer. Das macht Ihr Hirn, seit Sie auf der Welt sind, in sehr analoger Art und Weise. Ich bin kein großer Freund, immer diese Analogien zu zitieren aus der Computerwelt, weil die hinken. Hinkt auch mein Beispiel, aber nicht sehr, hinkt nur ein bisschen. Deswegen bemühe ich es, weil das Bild ist dann klarer. Ich mache ein Beispiel jetzt mit Ihnen, ein virtuelles Experiment. Wir kreieren einen neuen Ordner in Ihrem Leben, eine neue Erinnerung. Etwas, was Sie noch nie erlebt haben, Sie fliegen das erste Mal in Ihrem Leben mit der Familie oder mit dem Schatzi übers Wochenende nach Paris. Könnte ja mal passieren. Ne? Das ist ein Wochenendtrip, haben Sie noch nie gemacht, Sie waren dort noch nie, fiktiv klarerweise. Und was machen Sie im Vorfeld? Das, was doch die meisten Menschen machen. Sie versuchen, das Risiko zu minimieren wegen der Multi-Optionsproblematik, dass Sie ja nicht in ein falsches Hotel kommen. Stunden Ihres Lebens auf Booking.com und Trivago verbracht, klar, ne? Um das Risiko zu minimieren. In meinem Beispiel hat es gepasst. Weltklasse-Hotel. Sie checken dort ein und sind begeistert, weil der WLAN-Code sofort da lief, Zimmer beziehbar, alles da, sind sofort beruhigt. Nicht? Ich bin im Internet, passt. So, mit dem Schatzi war die ganzen 3 Tage total harmonisch bei meinem fiktiven Beispiel. Das war nicht immer so, aber in dem Beispiel, ein Traum. Sie hatten ein Riesenglück, 3 Tage Sonnenschein. 25 Grad, was wollen Sie mehr beim Städtetrip? Super, und zum Essen war es auch perfekt. In Frankreich isst man doch üblicherweise gut. Mit anderen Worten, es war ein Weltklasse-Wochenende. Nicht? Und dann sind es 3 Tage herumgelaufen, haben es genossen, fliegen nach Hause oder fahren nach Hause mit der Bahn, wie auch immer, sind müde. Und dann legen Sie sich ins Bett, schalten das Licht aus und schlafen ein. In dem Moment, wo ein Computer quasi einschlafen würde, würde er auf die Safe-Taste drücken, speichern. Was würde ein Computer machen? Würde einen Ordner anlegen, da steht drauf Frankreich. Wenn Sie den anklicken, Unterordner, Paris. Wenn Sie diesen Unterordner Paris anklicken, finden Sie da drinnen ein Word-Dokument. Garantiert bei jedem, der dieses Erlebnis hatte. Ein Word-Dokument, wo nur ein einziger Satz zu lesen ist. Der Satz heißt, Paris ist die Hauptstadt von Frankreich. Das ist Faktenwissen. Das haben Sie in der Schule schon gelernt, Sie haben es vorher auch schon gewusst. Nur in 12.0 Schrift, so klein. Und jetzt waren Sie einmal dort, 26.0, fette Buchstaben, baff, das vergessen Sie nicht mehr. Weil Sie es jetzt erlebt haben, weil Sie es gesehen haben, verstärkt das Faktenwissen, also Word-Dokument. Daneben ist noch ein File, ein JPEG-File, wenn Sie dieses anklicken, puff, stehen Sie vor dem Eiffelturm wieder. Und jetzt, Sie sehen den Eiffelturm, weil Sie ihn gesehen haben, speichern Sie also auch Bilder. Nachvollziehbar, worauf ich hinaus will, aber es gibt noch ein File, auch nicht zu unterschätzen, dieses File. Wenn Sie dieses anklicken, riecht es plötzlich noch Crepe und Roquefort und Baguette. Dinge, die Sie dort vermehrt gegessen haben, aber sonst üblicherweise da seltener zuführen. Das heißt, alles, was Sie gegessen haben, gerochen haben, gesehen haben, was Sie erlebt und verstanden haben, das wird in diesen Ordner Frankreich und Paris abgespeichert. Das macht Ihr Hirn ganz genauso wie dieser Computer, von dem wir jetzt sprechen. Aber deswegen erzähle ich Ihnen die Geschichte. Ihr Hirn macht jetzt noch was. Was völlig absurd ist, ja, völlig absurd. Eigentlich auf so eine Idee würde der Computer nie kommen. Weil bei einem Computer jeder Ordner, egal wie er beschriftet ist, wie er hierarchisch zugeordnet und eingeordnet ist, immer ein Ordner bleibt. Das sind Ordner. Aber in Ihrem Hirn ändert sich jetzt alles. In dem Moment, wo Sie auf die Safe-Taste drücken und einschlafen, Ihre analogen Netzwerke sich konsolidieren beginnen, Sie träumen beginnen, geben Sie diesem Erlebnis eine Bedeutung, eine Emotion weisen Sie zu. Sie geben diesem Ordner eine Farbe. In dem Beispiel grün. Grün, das steht jetzt nur bildhaft. Bitte nicht glauben und irgendwo sagen, Hufnagel hat gesagt, gibt es grüne Ordner am Hirn. Nein, das ist nur bildhaft. Ich sage es dazu, ich habe schon die ärgsten Mails bekommen. Ja. Aber ich habe es gesagt, gut. Grüne Ordner stehen für Dinge, die wollen Sie plötzlich wieder erleben, positive Erlebnisse. Und jeder hatte in seinem Leben bereits grüne Erlebnisse. Klar, positives haben wir erlebt. Einer mehr in dieser Runde, eine weniger, verstehe ich. Also wir sind nicht alle gleich ausgestattet mit grünen Ordnern. Das liegt in der Natur der Sache. Aber es gibt auch andere Farben. Ja, dann haben sie irgendwann sich vom Schatz überreden lassen oder von der Familie gezwungen, nach London zu fahren. Na, das waren sie auch noch nicht. Ne? Weil Paris so super gelaufen ist, denken sie sich ein halbes Jahr später, Schatzi, fahren wir mal nach London. Nicht? Und da haben sie aber Vorurteile. Nicht? Da denken sie sich, nein, ich weiß nicht. Ne? Das ist irgendwie. Das Wetter wird mühsam, sauteuer in London, das Essen, um Gottes Willen, die Briten. Jetzt machen wir kein Briten-Bashing. Also, wobei, aber egal jetzt. Ja, naja. Nicht abdriften. Ja. Und genau so war es. Und mit dem Schatz total unharmonisch. Die war unentspannt. Nicht? Also, es war gelber Ordner maximal. Und ich erzähle Ihnen die Geschichte deswegen, weil Sie auch rote Ordner bereits angelegt haben. Und darum geht es mir jetzt in meinen Ausführungen. Das ändert sich nämlich. Die Anzahl und Inhalte der roten Ordner. Rot steht für Angst. Da backen wir Dinge rein, die wollen wir nie mehr wieder erleben. Da sind Dinge drinnen, Worst-Case-Szenario, Missbrauch in der Kindheit. Krebsdiagnosen. Todnahe Angehöriger. Weniger dramatisch, gemobbt, sozial ausgeschlossen, großes Problem in den sozialen Netzwerken der Schule, gedemütigt vor anderen, gescheitert an einem wichtigen Vorhaben im Leben und solche ähnlichen Dinge, die backen wir da in die roten Ordner. Jetzt haben wir also rot, wir haben gelb und wir haben grüne Ordner. Wenn wir jetzt, das wäre doch jetzt ein spannendes Experiment, da oben, ich sage mal jetzt ein bisschen plastisch dargestellt, mit Knochensäge aufschrauben könnten, so runter reinschauen und theoretisch da oben in unserem Gehirn das Farbspektrum dieser Ordner sehen könnten, bei jedem Einzelnen. In dieser Runde. Dann würde es einen Menschen in dieser Runde geben, der wäre der Gewinner. Und zwar deswegen, weil dieser Mensch die meisten grünen Ordner hätte. Prozentuell, also relativ miteinander verglichen, gäbe es einen, der hat die meisten. Der Optimist der Runde. Nicht? Und dieser Mensch, wenn da die Zukunft in digitalisierter, verunsichernder, radikal disruptiver Version auf uns zustürmt, kein Problem. Überhaupt nicht, keine Zukunftsängste, wenig, viel weniger als alle anderen. Weil er so viele grüne Ordner hat, dieser Mensch. Und dann gibt es aber noch jemanden im anderen Extrem. Gibt's auch, den gibt's. Und dieser Mensch ist eigentlich bemitleidenswert, weil er so viele rote Ordner hat. Dieser Mensch hat eine Grundhaltung entwickelt, die kennen es vielleicht vom Hörensagen. Zumindest vom Hörensagen. Die Grundhaltung heißt nämlich, früher war alles besser. Und die wissen noch was, ich meine, jetzt wird es ja therapeutisch relevant. Heute ist ein Wahnsinn, der Tag, da drinnen kein Licht, trockene Luft, ein Wahnsinn. Ja. Und das Schlimmste, was die wissen, ist, morgen wird es noch viel schlimmer. Es geht bergab. Es ist aus. Ja, dann früher. Das, also diese Grundhaltung machen also diese Ordner, die Anzahl der Ordner. Viel rote, Pessimismus, Vergangenheitsorientierung, Problemorientierung. Wenn diese Menschen sich mit einem neuen Tool, mit einem neuen Werkzeug auseinandersetzen müssen, denken sie ausschließlich daran, was alles nicht funktionieren wird, nicht gehen wird. Schrecklich. Rot, gelb, grün. Und jetzt kommt Wissenschaft. Warum ist das so? Das wäre doch die entscheidende Frage. Oder warum gibt es jetzt in dem Raum jemanden, der hat so viele grüne Ordner? Der Glückspilz der Runde. Ist er das deswegen, weil er immer, wenn er nach Paris fährt, Sonnenschein erlebt, die richtigen Eltern hat, die richtigen Lehrer in der Schule, zufällig, ne, die Parallelklasse Horror, bei mir super. Ist es das? Immer nur Glück? Jetzt habe ich für die Pessimisten keine sehr gute Nachricht, ganz ehrlich. Dass sie sich da nicht täuschen. 50% der Erklärung ist Epigenetik, Genetik, also tatsächlich Geerbtes. Also die Eltern sind mit Schuld, mit ihrem Genmaterial, dass sie mir da weitergegeben haben. Und auch frühkindliche Erfahrungen. Also ist etwas, das können sie nie mehr verändern. Durch die Brille werden sie weiterhin schauen. 50%, da kriegt der Pessimist die Krise. Aber der Optimist nicht. Weil der sagt, 50%, mein Gott. Die Hälfte ist offensichtlich variabel. Deswegen stehe ich auf der Bühne, deswegen erzähle ich es Ihnen. Weil ich finde, das sollten Sie wissen, was bedeutet ein variabler Teil, wenn es um die Wirklichkeit Ihres Gehirns geht, wie Sie die Wirklichkeit wirklich wahrnehmen. Ob Sie vom schönsten Maledivenurlaub nämlich jetzt nach Hause kommen, den Sie sich irgendwann in Ihrem Leben einmal geleistet haben und für Ihren besten Freund oder der Freundin gefragt werden, Herrst, wie war's? Wie war's denn? Ich war dort noch nie. Erzähl's mir doch. Und dann stellen Sie sich hin mit vielen roten Ordnern schon bewaffnet und holen die Luft und sagen, es hat 2 Tage geregnet und das Buffet war auch schon besser. Und der verdammte WLAN-Access-Point auf den Malediven hat nie funktioniert, bin ich ständig rausgeflogen, habe keine Videos schauen können. So. Das heißt, so sind sie. Und erwähnen mit keinem Wort, dass sie bei von 14 Tagen Urlaub 12 Tage Sonnenschein hatten, die Unterwasserwelt ein Traum war, über das Sie sich vor Ort noch gefreut haben. Aber zu Hause erzählen Sie 2 Tage Regen. Und das Buffet war schon besser. Den Ausschnitt der Wirklichkeit erzählen Sie. Und da müssen wir jetzt genauer hinschauen. Nämlich, was ist der variable Anteil? Die prominenteste Untersuchung kommt von einem Nobelpreisträger, Kollege Kahneman. Daniel Kahneman werden vielleicht doch einige, denke ich, einmal schon gehört haben. Der hat quasi die Champions League in meiner Branche gewonnen, einen Nobelpreis bekommen. Nicht für diese Untersuchung, der wollte nämlich wissen, was ist zum Beispiel nach so einem Paris-Trip? Und der steht jetzt nur bildhaft für jedes einzelne Erlebnis ihres Lebens. Von einem kleinen Gespräch mit einer Kollegin bis zu großen Projektabschlüssen, Schulabschluss, Jahresabschluss, Zeugnis, irgendwas von groß bis klein. Was definiert tatsächlich die Farbe? Weil wenn wir jetzt ein bisschen wissenschaftlicher denken und noch einmal Paris uns vergegenwärtigen, 3 Tage, dann muss man doch davon ausgehen, dass ich nicht 3 Tage lang immer dieselbe Emotion habe. Also grün, positiv, super. Nein, sondern es geht rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf, super, runter, naja, Eiffelturm anstehen, 2 Stunden runter, ne? dann super essen, rauf. So. Ist es der mathematische Mittelwert meiner Emotionen, der dann definiert als entscheidender Parameter, wie wird die Farbe, also in anderen Worten, die Geschichte, die Sie sich selbst für den Rest Ihres Lebens von diesem Paris-Trip erzählen werden. Also an was werden Sie sich erinnern, mit anderen Worten? Grün oder wird er anders? Was ist es? Kahneman hat den zentralen Parameter gefunden. Es gibt einen, der ist so dominant, der beeinflusst, was bleibt wirklich in Erinnerung. Da geht es gar nicht mehr darum, was ist wirklich passiert, sondern seitdem wir das wissen, was mein Kollege da rausgefunden hat, schon vor 20 Jahren, ist alles anders und trotzdem leicht beeinflussbar. Wie es endet, ist entscheidend. Happy End ist kein Zufall. Wie der Abschlussabend endet, wie ein Gespräch, ein Streitgespräch endet, wie wir das auch enden lassen, wie jeder einzelne Tag Ihres Lebens endet, ist entscheidend dafür, welche Farbe zugewiesen wird. Und Sie hören richtig, es geht nicht darum, das merkt sich Ihr Hirn faktisch nicht, bis auf ein paar maximale Aufreger dazwischen, bei irgendeinem Urlaub, bei irgendeinem Projekt, bei irgendwas, merkt sich Ihr Hirn überhaupt nicht, was passiert ist, sondern im Grunde nur die Story, die eingefärbt wird durch das Ende. Und wir haben uns angesehen, wie endet der Durchschnittstag eines Österreichers, einer Österreicherin, im reinen Durchschnitt, ZIP 2 schauen. Nicht, jetzt sitzen die Menschen vor ihrem teuren neuen LG, in HD, sehen wir dort was? Only bad news or good news. Nicht, wir sind in einem Medienhaus. Ich sage das jedes Mal, da wird ganz viel Politik gemacht, ohne dass man es will. Nämlich nur durch die Betonung der Abweichung der Normalität. Und ich weiß schon, es geht um Aufmerksamkeit und ich weiß das alles. X Diskussionen hinter mir. Ich verstehe es, natürlich, natürlich. Natürlich, aber wir Konsumenten sollten uns dessen bewusst sein, dass es nicht sehr gescheit ist, als allerletztes vor dem Einschlafen, jeden Tag, uns ein kleines hübsches Massaker, ein Blutbad, auf die Festplatte zu laden und dann das Licht auszuschalten. Dazu muss man echt kein Neurobiologe sein, um zu wissen, was dann im Hirn passieren wird. Weil Ihr Hirn beginnt dann im Konsolidierungsprozess wahllos Eindrücke zu kombinieren, und zwar echt wahllos. Ein bisschen Schatzi, ein bisschen Firma, ein bisschen Schule, Lehrer, Kollegin und Freundin und dann kommt's Massaker. Und dann kommt's im Mixer. Wut. Und dann wird es vermischt und plötzlich empfinden wir die Welt als bedrohlicher, das Schatzi als unangenehmer, den Lehrer als noch blöder. Wer weiß, ob er überhaupt blöd ist, das weiß man nicht. Aber Sie wissen, was ich meine. Wir dramatisieren. Auch deswegen, weil wenn wir mantraartig uns jeden Tag die Abweichung der Normalität als Normalität vorspiegeln, glauben wir es irgendwann. Und dann wird es für die Menschen zur gefühlten Realität, dass das der Durchschnitt ist. Bitte, der Durchschnitt ist Ihr Alltag. In der Früh aufstehen, Müsli essen, verdauen und erfolgreich wieder ausscheiden. Tschakka, wen interessiert das? Das interessiert doch niemanden. Also der Durchschnitt, der wirkliche Alltag, die Realität interessiert keinen Menschen. Das heißt, wir sind tatsächlich massiv konfrontiert und können permanent zugreifen auf Abweichungen der Wirklichkeit. Das sollte Ihnen nur bewusst sein. Das ist, kann auch fake sein, klar, aber es ist schon Realität. Aber in der Gewichtung passt es nicht mehr. Wir beginnen das zu übertreiben, in unserer eigenen bildhaften Wahrnehmung. Und dann wird weiter recherchiert, dann gibt es Meinungsblasen im Internet, Algorithmen, die das verstärken, die steigern uns rein. Meine Ausführungen, und das sollte eine wichtige Warnung sein, zielen jetzt genau zum Abschluss darauf ab, dass Sie sich nicht reinsteigern lassen. Weil was machen Sie jetzt mit meinen kurzen Ausführungen? Mit den kurzen Blitzlichtern rund um Hirn und Digitalisierung. Vor allem, wenn es jetzt um dieses Gedächtnis geht. Ein paar Dinge. Erstens einmal, wie lassen Sie den Alltag enden? Bitte mit Humor. Ich habe gestern dem ZIP-Magazin da ein Interview gegeben, ein längeres zum Thema Humor. Wird jetzt irgendwann gesendet, schauen Sie sich's an. Humor, warum das so wichtig ist, Sie ahnen es, oder? Also wenn Sie es schaffen, mit Humor abzuschließen, ich meine, das wäre das Highlight und das ist heute leicht. YouTube, schauen Sie sich irgendwas Vertrotteltes an, da gibt es doch die blödsten Dinge, aber lachen muss man. Aber das ist doch schön, wenn man mit Humor abschließt. Oder ein nettes Buch, ein schönes, wertschätzendes, aufmerksames Gespräch mit dem Schatzi, wäre auch nett. Mit einem Glas Rotwein und einem Glas Bier, muss man wieder die Dosis machen, das Gift betonen an der Stelle. Wichtig, mit Humor ist es Gegengift zu Angst- und Bedrohungsszenarien, zu diesen permanenten Abweichungen. Das ist das eine, aber ich finde noch etwas wichtiger, weil Sie, und das könnte zu Ihrem Tag ganz gut passen, Sie wissen doch, wir sind ansteckend, oder? Und jetzt meine ich nicht nur, weil wir am Ende der tatsächlich viral-bakteriologischen Ansteckungssaison sind. Nein, auch, klar, sind wir so ansteckend, aber ich meine mit Ihren Mythen, Vorurteilen, mit Ihrer Laune, mit Ihrer Wert- und Grundhaltung sind Sie ansteckend, und zwar im höchsten Maße. Und zwar im Positiven wie im Negativen. Und jetzt weiß ich nicht, wie es Ihnen geht, und das könnte ein zweiter Tipp sein, den ich Ihnen gerne mitgeben würde wollen als Anregung. Ich habe mit meiner Familie festgestellt, das ist ein paar Jahre her, dass wir ein Problem haben. Wir haben mehr Freunde als Freizeitbudget. Also es gibt einen Flaschenhals. Mehr Freunde, weniger Freizeitbudget. Wissen Sie, was das bedeutet? Sehr trivial. Wir müssen uns überlegen, mit wem treffen wir uns denn? Am Wochenende, mit wem fahren wir auf Urlaub? Wen schenken wir unsere Zeit? Mit wem tauschen wir uns aus? Und da haben wir festgestellt, und ich weiß noch nicht, wie es Ihnen persönlich geht, dass die, die besonders fest an uns ziehen, die ständig irgendwas von uns wollen, die wollen so Privattherapie. Die kommen zu uns, laden ab und ist also schlecht und die sind schuld und die Politiker sowieso alle und die Medien sowieso und die Flüchtlinge eine Katastrophe, es geht bergab, es ist aus, es war früher alles viel besser. Dann steigen diese Leute in ihren neuen Porsche und fahren wieder nach Hause. Ich halte sowas nicht mehr aus. Die merken nicht, dass sie mehr als nur privilegiert sind und nur in der Opferrolle permanent negativ und vergangenheitsorientiert reflektieren. Ich will das nicht mehr hören. Ich will kritische Menschen. Aber ich will lösungsorientiert diskutieren. Ich möchte immer die Frage im Vordergrund haben, wie können wir beitragen? Und das macht schon viel Medienkonsum mit uns. Es macht uns immer passiver. Weil wir viel konsumieren und wenig das Gefühl, um direkt beizutragen, weil wir in unserer Community und in unserer Blase bleiben. Also wirkliches Handeln sehen wir auch bei vielen unserer Patienten, also bei uns, bei meinen Kollegen der Therapie, Psychiater und Psychologen. Da erleben wir das immer mehr ohnmächtige Menschen, obwohl es eigentlich Freiheit gäbe. Es ist aber keine Freiheit, sondern es kann die Freiheit massiv gefühlt einschränken, meine Damen und Herren. Das ist sehr unangenehm, weil die Selbstwirksamkeit damit auf der Strecke bleibt. Das Gefühl, dass Sie selbst dazu beitragen können, wie es Ihnen selbst geht. Ja, Sie sind manchmal ausgeliefert, klar, Krebsdiagnosen, Pflegefälle und so weiter, da ist man Passagier. Aber beitragen können Sie immer, wie es Ihnen geht. Selbstwirksamkeit. Wenn Sie von dem nicht mehr überzeugt sind, ja, dann haben Sie das Gefühl, Sie sitzen in Reihe 34 im Jumbojet und nicht vorne im Cockpit. Aber Ihr Leben ist das Cockpit. Auch wenn wir temporär nach hinten wandern müssen, mal wieder nach vorne. Und also der Tipp wäre es, überlegen Sie sich, mit wem Sie sich umgeben. Haben Sie halt weniger Zeit, haben Sie halt was schon vor. So war es bei uns auch. Das ist wohltuend, ich garantiere es Ihnen. Und es könnte sein, jetzt kommt mein abschließender Tipp, dann bin ich es, 2 Minuten habe ich noch, dann passt es. Es könnte ja sein, dass Sie aber in der Schule, Kolleginnen, Schülerinnen, Mitschülerinnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Kolleginnen, Kollegen in der Arbeitswelt haben, die irgendwie immer so negativ auch drauf sind. Oder die ihnen die Energie rausziehen, so Energievampire. Nicht, da reicht es Montag 8.23 Uhr, wenn man in deren Gegenwart ist, ist man schon leer. Ist man quasi nur mehr eine Hülle. Denkt man sich, wow. Nicht, jetzt ist die Frage, wie geht man denn mit dem um? Folgendes Bild, abschließendes Bild, noch eine kleine Geschichte, weil es passieren kann, weil es jetzt keine Ausnahme ist, sondern eher die Regel. Sie haben Lust auf einen Kaffee, irgendwann auf einen Kaffee und gehen, jetzt bleiben wir in der Arbeitswelt, das wird für die Schülerinnen und Schüler nicht so gut passen, aber wurscht. Sie gehen Richtung Kaffeeküche, nicht dort, wo es den Kaffee halt gibt, und hören quasi Ihnen wie einen Klangteppich entgegenwabern. Sie wissen noch gar nicht, worum es geht. Oder doch? Eigentlich schon, Sie verstehen nur kein Wort. Aber eigentlich wissen Sie schon, worum es geht. Es wird genörgelt und gejammert, Sie hören dort schon stehen, Harald, Karl-Heinz, Uwe, Renate, dort stehen Sie schon in der Kaffeeküche und sind sich wieder mal einig, wer schuld dran ist, dass es Ihnen so schlecht geht. Mag stimmen. Aber Sie hören es, jetzt haben Sie mit dem, was ich Ihnen da erzählt habe, 2 Optionen. Option 1, umdrehen, genau, nicht hingehen, nicht beitragen, kein Öl ins Feuer gießen, nicht schlimmer machen. Wissen Sie, warum das so schlimm ist fürs menschliche Gehirn? In der Welt, wo wir uns auch permanent äußern müssen, digital. Wir haben etwas gelernt. Zusätzlich zu etwas, was wir vor 150 Millionen Jahren geerbt haben. Dass wenn es uns gefühlt nicht gut geht, wenn wir gestresst sind, ein bisschen so beschleunigt uns fühlen. Brauchen wir Oxytocin, haben Sie das schon mal gehört? Oxytocin, unser Liebes- oder Beziehungshormon. Wenn Sie das ausschütten, haben Sie weniger Angst für circa 20 Minuten. Das ist die Halbwertszeit circa. Und das schütten Sie immer dann aus, wenn Sie irgendwo hingehen und zustimmen. Und sagen, genau, es trotteln. Nur wir nicht, zufällig. Was ich übrigens statistisch immer sehr bedenklich ist, finde. Das kann ja nicht stimmen. Aber egal, das wäre auch eine eigene Geschichte. Aber in dem Fall, das glauben wir halt dann immer wieder. Wir nicht, immer nur die anderen. Und dann ist man sich einig. Man hängt in den Seilen, man macht Oxytocin-Party. Und die Oxytocin-Party ist Weltklasse, weil dann haben alle für kurze Zeit Sender und Empfänger weniger Angst. 20 Minuten später weiß man aber, fühlt sich nicht mehr so gut an, was macht man dann, den Nächsten das zu erzählen? Oder im Internet oder posten oder raus damit wieder. Sofort andere beeinflussen, weil sobald man Feedback kriegt, ein Like, das funktioniert tatsächlich im Internet digital genau gleich. Wir produzieren Oxytocin, wenn man viele Likes bekommt. Wenn man ignoriert wird, wenn man etwas postet, was einem wichtig wird, mache ich ja auch. Oder irgendwas, was publiziert wird von einem, das liest kein Mensch. Ganz ehrlich, bricht mein Oxytocin-Spiegel in sich zusammen. Das fühlt sich nicht gut an. Deswegen ist es so schwierig, Tipp 1, tatsächlich zu folgen, also nicht hinzugehen und diesem ersten Impuls nachzugeben und hingehen und sagen, ja, passt, und nicht zu bemerken, dass das Halbwahrheiten, Mythen, Gerüchte, Viertel bis gar kein Wissen ist, was da gerade wieder diskutiert wird. Dass wir es gar nicht bemerken, weil wir halt einfach, wir nennen es übrigens Kultur, was ich jetzt meine, Meinungen synchronisieren. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Das machen soziale Säugetiere, nicht aus Blödheit, sondern es ist in uns seit 150 Millionen Jahren einprogrammiert. Wir brauchen das. Das wissen, wer ist auf meiner Seite, wer denkt, wie ich, wer ist so, wie ich, das wollen wir wissen. Und deswegen synchronisieren wir aber auch Meinungen. Und das ist das Schlimme in der digitalen Welt, da geht es nämlich schnell. Und dass man sich schnell einig, wer der Depp ist. Und den kennt man aber oft gar nicht. Noch nie mit einem Politiker geredet, weiß aber genau, Deppen. Alles, Missbrauch, sicher. Nein, gibt's Gestalter. Stimmt doch nicht. Gibt Deppen, richtig, aber überall. Eben. Und einen abschließenden Tipp habe ich noch. Da habe ich eine Minute überzogen. Einen habe ich noch für Sie. Nämlich, was Sie noch machen könnten. Sie gehen hin. Sie gehen diesem Klangteppich entlang. Gehen Sie hin. Holen tief Luft. Holen Sie Luft. Und stellen Fragen. Nachdem Sie kurz zugehört haben und stellen Fragen. Kann das so sein? Ich war auch dabei. Ich hätte es anders wahrgenommen. Oder wen könnte man denn fragen? Wer kennt einen Politiker? Könnte man doch einmal fragen, wie der den Alltag erlebt. Um ehrlich und fair zu sein. Um Dinge aufzudecken, die vielleicht nur zur Hälfte, wenn überhaupt stimmen. Und das braucht Mut, weil Sie kriegen das Oxytocin nicht für die Aktion. Nein, das sind Sie ein bisschen außerhalb. Ne? Aber wenn Sie können es übertreiben, klar, verlieren Sie Ihre Glaubwürdigkeit, gehen Sie bitte nicht hin und sagen, Hauptsache keine Krebserkrankung, ist eh alles super. Nein! Na, so ist nicht gemeint. Es gibt Missstände, freilich. Ich bin ja nicht blöd, das weiß ich ja. Ja? Natürlich gibt es das. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Bitte differenzieren und das, jetzt kommt der Bogen, dann sehen wir es. Das gelingt Ihnen nur, wenn Sie ein Netzwerk, von dem ich Ihnen heute schon erzählt habe, in der Lage sind zu aktivieren, sonst kriegst du die Außenperspektive nicht. Welches Netzwerk? Lernzielkontrolle. Mama mia.
Die Schülerinnen.
Tagträumen. Das Tagträumernetzwerk. Meine Damen und Herren, darum geht's. Wenn wir nie Abstand haben, wenn Sie nicht wissen, wie man das macht, und das können Sie heute beginnen, wenn Sie irgendwo essen, dann versuchen Sie langsamer zu essen und zu schmecken, welche Gewürze drin sind. Versuchen zu riechen, wie der Frühling riecht. Hören Sie dem Schatzi genau zu, lesen Sie Artikel fertig, für die Sie sich entschieden haben. Sie können nicht jeden Artikel fertig lesen. Aber etwas langsamer, etwas genauer. Selbstdisziplin ist notwendig, weil sonst fliegen Sie von einem Link zum nächsten. Und zum Schluss wissen Sie nicht mehr, was Sie eigentlich wollten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke sehr. Dankeschön.